redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und von DLF Nova, wie immer aus Köln zugeschaltet, der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Voller Vorfreude, ich grüße dich.
Lass mich den alten Scherz bringen. Kennedy? Erschossen?
Ja, genau.
Thema heute, John F. Kennedy.
Ja, er ist tot. Und mir ist auch schon so komisch.
Den kennt man eigentlich nur, ich sag mal so, in den jüngeren Generationen, ist so mein Eindruck. Also ich habe ihn ja überhaupt nicht live erlebt. Ich bin 69 geboren und ich weiß gar nicht, wann ist er ermordet worden? 65?
Da war er schon tot. Nee, ist ein bisschen später, aber ein bisschen früher, aber egal, jedenfalls, da war er schon tot.
Das John stimmt. F. Kennedy kennt man dafür, dass er ermordet wurde. Das ist eigentlich das Faszinierende daran. Ansonsten kennt man Kennedy kaum. Habe ich so das Gefühl. Ja, so natürlich dann im Laufe der Jahre hast du dann immer mal wieder irgendwie irgendwelche Geschichtssendungen im Fernsehen oder sonst was gesehen. Aber was hat denn der so gemacht?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also John F. Kennedy, um es aufzunehmen, das ist 1963 gewesen. Deswegen haben wir jetzt ja auch sozusagen ein Anführungsstrich rundes Jubiläum. Das Ganze passiert in Dallas bei einem Besuch. Er war da auf Wahlkampftour und wollte gut Wetter machen. Und dort ist er also unter ziemlich mysteriösen Umständen, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, erschossen worden. Und tatsächlich ist es so, dass Kennedy ein Mythos ist. Also er ist eigentlich als Person gänzlich uninteressant. Mhm. Er ist einfach als gut aussehender, junger Mann, der das klassische Nachkriegsamerika verkörpert hat. Also Chewing Gums und Toleranz und Weltoffenheit. Und wir reden mit Schwarzen und wir lassen die Schwulen in Ruhe und all sowas. Ja, das wird so auf Kennedy projiziert. Und die Frauen, ich sag mal 80% der Frauen auf der ganzen Welt, würden gerne eine Nacht mit ihm verbracht haben.
Gab es damals wirklich so Umfragen oder was?
Nein, aber das sage ich jetzt einfach so. Weil also eines der Mythen, die tatsächlich stimmen, ist, dass er ein unfassbarer Frauenheld gewesen sein muss.
Hat er nicht sogar mit Marilyn Monroe was gehabt?
Ja, Marilyn Monroe war eine davon und es gab auch noch viele andere. Und Jackie Kennedy, seine ebenfalls außerordentlich gut aussehende und so Glamour-Frau, war immer in der zweiten Reihe hinter ihm und musste das irgendwie alles ertragen, hat es auch ertragen, aber man sah dann hinterher, dass sie darunter auch sehr gelitten hat und dass keine besonders schöne Situation im Weißen Haus gewesen ist, wo dann auch immer noch kleine Kinder rumgesprungen sind.
Da können wir übrigens sehr schön nochmal andocken an eine der letzten Sendungen, Geschichte im Film. Es gibt eine Netflix-Serie, die heißt The Crown. Da geht es um Elisabeth II. Und da gibt es auch ein paar Folgen, ein, zwei Folgen sind das. Da sind die Kennedys zu Gast im Palast. Und sie, ja, verschwestert sich so ein bisschen mit Frau Kennedy. Also es ist ganz nett und die ist halt total abgefuckt und nimmt Tabletten und alles ist schlimm und so. Ja.
Da ist ja auch was dran. Also sie ist oft alleine gelassen worden, weil er eben unterwegs war. Nun ist ein Präsident sowieso immer unterwegs, das ist schon klar, aber er hatte das eben auch weitlich ausgenutzt für irgendwelche luxuriösen Amour-Geschichten. Und das ist sozusagen der Glamour, der um ihn herum gewesen ist und er war eben auch das krasse Gegenteil seines Vorgängers. Das war Eisenhower, ein General, der im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner hier in Europa angeführt hat und das Land nach dem Krieg 8 Jahre lang geführt hat. Und Kennedy war eben jemand, der, ich sag mal, wirklich jung, elanvoll, schwungvoll, aus dieser wahnsinnig reichen Familie stammend, Vater Milliardär und Brüder auch alle in der Politik. Also
Wo kam deren Vermögen denn eigentlich her?
Das kann ich dir genau gar nicht sagen, aber das war so ein Self-Made-Man in Amerika, der auch ewig schon in der Politik war, der war selbst Senator und hat also einfach unglaublich viel Geld verdient. So ein bisschen so ähnlich wie die Familie Bush in unseren Tagen, wo auch viele Kinder sind, die in die Politik gehen, wo ein unfassbarer Reichtum herrscht, wo also ein wirklich weit verzweigter Familienclan in vielen, vielen wichtigen Institutionen der Vereinigten Staaten zugegen ist und einfach die Fäden in der Hand hält. Und Kennedy war eben dadurch, dass er so jung und war und so außergewöhnlich gut ausgesehen haben muss, eben einfach der Held sozusagen und der Sunny Boy des Westens. Im Osten, wir müssen uns zurückerinnern, Anfang der 60er herrschte natürlich Kalter Krieg. Im Osten war Stalin gerade unter der Erde und die Folgen des Stalinismus sind von Khrushchev auf dem 20. Parteitag aufgeklärt worden. Aber Khrushchev selber war der starke Mann des Ostblocks und der hatte nun diesen diesen jungen Typen da auf der anderen Seite am Tisch und dachte, das ist aber so eine Pfeife, die kriegen wir schnell umgebogen, weil der hat politisch nichts drauf. Und ist eben einfach nur so ein Blender. Und in dieser Situation sozusagen beginnt der Kalte Krieg tatsächlich zu eskalieren in seiner Amtszeit. Mhm. Also wir haben drei Ereignisse, die, ich sag mal, wirklich also am Rande des Weltkrieges hätten sein können. Also das erste war, wir erinnern uns alle, Fidel Castro 1959 marschiert sozusagen auf Kuba ein und übernimmt das alles und Castro swingt so ein bisschen hin und her zwischen Ost und West. Eigentlich ist er kein Kommunist oder Sozialist im klassischen Sinne. Er hat auch durchaus Ambitionen, mit Amerika sich gut zu stellen. Er kommt da aber nicht weiter und die Amerikaner blocken ziemlich und Kennedy stimmt also im April 1961 zu, die berühmte Invasion auf Kuba zu machen. Schweinebucht ist das Stichwort. Und das endet in einem wirklich totalen Desaster, weil beschissen vorbereitet, falsch durchgeführt und militärisch und politisch eine einzige Katastrophe, die im Grunde genommen auf Kennedy lastet. So, das war sozusagen eine völlig daneben gegangene Aktion. Und die wurde dann unter den Teppich gekehrt und da redete man nicht so richtig drüber, weil im Westen, und das ist ja für Kennedy der wichtigere Teil der Welt gewesen, hat man dann gesagt, naja, Kuba, das ist jetzt nicht so unser hauptsächliches Ding, weil damals konnte man noch nicht so richtig absehen, wie jetzt sozusagen die Situation sich weiterentwickelt.
Ja.
Aber diese fehlgeschlagene Aktion hatte natürlich Konsequenzen und ich kann das zwar nicht beweisen, aber natürlich liegt es ein bisschen auf der Hand, dass dann in Moskau überlegt wurde, also wenn die das nicht hinkriegen da auf Kuba, vielleicht kriegen wir das ja hin und vielleicht können wir ja dort was machen. Das ist so schön vor der Haustür der Amerikaner.
Naja, es gab ja auch Sanktionen gegen Kuba. Also Kuba absolut. Musste sich ja irgendwo auch Geld beschaffen und ja, wenn es das aus dem Westen nicht gibt, dann gehst du halt in den Osten. Ne?
Ja, sie wurden in die Arme des Ostens getrieben geradezu. Ja, das ist schon richtig. Und diese Verbindung, die wurde also stabiler in den, ich sag mal, Anfang der 60er Jahre. Mhm. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass also Khrushchev und Castro, obwohl ich glaube, der Khrushchev hat den Castro auch ein bisschen merkwürdig gefunden. Also er sah ja da immer in seinen grünen Militärklamotten und mit einem wilden Bart und immer einer dicken Zigarre in der Schnüss. Also der sah auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Jedenfalls kommt es dann zur richtigen Kuba-Krise in Anführungsstrichen. Da wissen wir, seitdem die Akten frei sind und wir tatsächlich auch, oder Historiker dann die Bilder und die Luftbilder auswerten konnten, dass es tatsächlich so war, dass die Russen dort Atomraketen stationiert haben und durchaus noch mehr stationieren wollten. Und dass die Gefahr tatsächlich viel, viel größer war, als man es damals vielleicht wirklich in der Öffentlichkeit angenommen hat. Jedenfalls, wir erinnern uns alle, dass Kennedy, also diese 10 Tage, die das wirklich spitz auf Knopf ging, da Berater hatte, die durchaus Scharfmacher waren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch Leute da waren um ihn herum, die gesagt haben, das Risiko gehen wir nicht ein. Also einen Atomkrieg zu machen, würde bedeuten, dass wir selber auch sozusagen in Gefahr geraten. Also wenn wir jetzt die Russen angreifen oder die Sowjets oder ihre Boote beschießen, auf denen diese Raketen sind und die gerade nach Kuba gefahren werden sollen. Also das Risiko ist zu groß, weil man auch nicht so genau wusste, wie weit eigentlich Khrushchev gehen würde.
Ja.
Und ich sage hinterher im Nachhinein, es gab sicher auf beiden Seiten Militärs, die das gerne gemacht hätten. Auf der anderen Seite bin ich ziemlich davon überzeugt, dass die beiden hauptsächlichen Verantwortlichen, also Khrushchev auf der einen und Kennedy auf der anderen Seite, das Risiko nicht eingegangen wären. Also das, weil sie einfach beide wussten, das wird auf keinen Fall für uns gut enden.
Aber wie hat Khrushchev das eigentlich hingekriegt, sein Gesicht zu wahren? Also die Schiffe waren unterwegs. Kennedy hat gesagt, DEFCON 4 bringt die Bomber in die Luft. Und Khrushchev hat dann irgendwann die Schiffe abdrehen lassen. Dem vorausgegangen ist ja meines Wissens nach eine Stationierung von Raketen in der Türkei. Woraufhin,
nein,
oder?
Umgekehrt. Also der Erfolg für Khrushchev war, also er hat nicht ganz ungeschickt argumentiert, amerikanische bzw. NATO-Waffen sind in der Türkei. Das ist unmittelbar in unserer Nachbarschaft.
Ja.
Warum sind keine russischen Raketen in unmittelbarer Nachbarschaft der Vereinigten Staaten, also
genau.
Kuba? So, und auf diesen Deal hat sich Kennedy eingelassen, hat gesagt, okay, wenn du die Klappe hältst, dann garantiere ich dir, innerhalb von 6 Monaten den Abzug der amerikanischen Raketen von irgendeinem Typen, habe ich jetzt gerade nicht parat, aus der Türkei. Genau. Und damit hast du sozusagen erreicht, was du wolltest, und ich habe erreicht, was ich will, nämlich deine Schiffe drehen dann ab und fahren eben nicht nach Kuba, und du holst das ganze Gerümpel, was auf dieser Insel liegt, wieder zurück. So, und den Deal haben sie gemacht. Und damit hat Chruschtschow, ich sag mal, sein Ansehen wahren können. Ja. Und er war sozusagen gefestigt, hat etwas erreicht. Und auf der anderen Seite hat Kennedy das Abdrehen der russischen Schiffe, man muss ja sagen, der sowjetischen Schiffe, das ist ja richtiger, sozusagen für sich verbucht. Und wahrscheinlich ist, die zwei haben sich einmal getroffen in Wien, bevor das alles losging. Und da hat Chruschtschow versucht, mal auszutesten, wie weit der junge Mann drüben sozusagen zurückweichen würde, wenn er, also er war ja relativ polternd, er war relativ aggressiv, er war ein durchaus gewiefter und erfahrener Politiker, er war sehr viel älter als Kennedy, und er ist also nach Wien gefahren und hat gesagt, diesen Typen, den haue ich jetzt um. Und da hat er gemerkt, dass es das nicht hinhaut, und zwar an einem ganz anderen Punkt als an der Kuba-Krise, nämlich an Berlin. Sozusagen kommen wir dann, wir also die Deutschen lagen ja an der Nahtlinie des Kalten Krieges, und im Grunde genommen verlief die noch nicht Mauer, aber die Trennlinie zwischen Ost und West genau durch unser Land. Und das war auch das Problem. Und wenn man nochmal die Landkarte sich von früher vor Augen hält, dann hattest du auf der einen Seite, also auf der östlichen Seite, die DDR, auf der westlichen Seite die Bundesrepublik, und in der Mitte, wie so ein kleines Ei, lag Berlin. Ja, und das war also im Vergleich zu den beiden anderen Teilen wirklich winzig. Und die Idee, die Chruschtschow hatte und Stalin vorher auch schon, war, dass man Berlin isoliert, indem man es zu einem dritten deutschen Staat macht, so eine Art Stadtstaat, und den aber demilitarisiert. Also keine Truppen der Alliierten in der Stadt, keine Bundeswehrsoldaten und keine NVA-Soldaten, sondern nur Polizei und halt Ordnungskräfte. So, und damit wäre so Berlin von der Westseite, also von der Bundesrepublik, isoliert. Und man kann sich ja vorstellen, wenn so ein kleines Teilchen inmitten eines Großen liegt, dass dann irgendwann sozusagen das Große das Kleine schluckt und dann Berlin irgendwann ein Teil der DDR wird. Das war so die Idee. Mhm. Und mit dieser Idee, um diese durchzusetzen, ist er also nach Wien gefahren zu Kennedy und hat dem das sozusagen gesagt, dass die Amerikaner jetzt doch mal da weg könnten und die Russen würden dann auch weggehen aus Berlin. Und Kennedy hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Auf jeden Fall werden wir in West-Berlin bleiben. Und das war auch abgesprochen mit Franzosen und Briten, die auch in West-Berlin waren. Und insofern hat Chruschtschow in dem Meeting in Wien gemerkt, der weicht nicht zurück. Und dann sind in Moskau 2 folgenschwere Entscheidungen gefallen, die den Kalten Krieg tatsächlich maßgeblich beeinflusst haben, nämlich den Bau der Berliner Mauer, das war der 13. August 61. Das Treffen in Wien hat im Juli, Ende Juli stattgefunden. Es gab dann in den Tagen danach eine wilde Hektik. Walter Ulbricht, der DDR-Chef, ist dann nach Moskau geflogen, hat sich die Erlaubnis geholt, diese Mauer zu bauen, was er immer schon wollte. Jetzt, nachdem Chruschtschow festgestellt hat, Kennedy weicht nicht zurück, hat der Chruschtschow gesagt, okay, dann tu das. Und damit war sozusagen ein weiterer Höhepunkt in Anführungsstrichen dieses Kalten Krieges erreicht. Und dann eben als nächstes die Kuba-Krise, wo also Chruschtschow dann sozusagen von seiner Seite aus gesagt hat, wir werden jetzt einfach versuchen, ja, Amerika in die Knie zu zwingen.
Warum gibt's da, weiß man das, warum die Westalliierten West-Berlin nicht einfach aufgegeben haben?
Naja, das war halt Teil des Kalten Krieges. Warum sind die Westalliierten, ich sag mal, in Indochina in den Konflikt eingestiegen? Ja, also das war schon vor Kennedy, aber natürlich ist immer die Frage, der heiße Krieg ist vorbei, der Zweite Weltkrieg, und 2 Jahre später oder 1 Jahr später beginnt in Indochina der Kalte Krieg im Prinzip. Wir erinnern uns, das geht dann nach Vietnam weiter, und der Nachfolger von Kennedy, nämlich Lyndon B. Johnson, hat im Februar 65 dann den Befehl erteilt, im Vietnamkrieg mit militärischen Mitteln einzugreifen und damit Amerika in die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Ja. Kennedy hat das versucht mit der Containment-Politik, also Eindämmung des Konfliktes, kann man das übersetzen, sozusagen hinzukriegen. Aber er hat gleichzeitig Südvietnam zugesichert, im Falle einer nordvietnamesischen Invasion militärisch zu helfen. Damit war im Grunde genommen klar, dass sozusagen das sich verlagert hat. Aber es war die Auseinandersetzung zwischen den Systemen. Und diese beiden Systeme kämpften miteinander sozusagen um die Vorherrschaft auf dieser Welt, um das Durchsetzen auf der einen Seite der Weltrevolution. Das war ja das, was seit Anfang der 20er Jahre aus Moskau in die Welt schallte. Und auf der anderen Seite die Durchsetzung einer freien, aber eben kapitalistischen Welt nach den Regeln der Wall Street. Und diese beiden Dinge knallen aufeinander. Und zur Regierungszeit Kennedys, die ja nur 1060 Tage ungefähr, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sogar 1036 Tage nur dauerte. Also in diesen etwas mehr als 1000 Tagen sind eben drei, ich sag mal, in Anführungsstrichen Höhepunkte dieser Auseinandersetzung gewesen. Und auch da, wenn wir uns überlegen, warum ist Kennedy eigentlich so eine berühmte Figur geworden, rührt natürlich sehr viel, der Mythos von Kennedy rührt in vielen Punkten daher, weil er also angeblich jedenfalls aus westlicher Sicht diese Kuba-Krise so großartig gemeistert hat. Es gibt Filme darüber, die also ihn als nachdenklichen Helden darstellen. Wenn man im Oval Office oder in Washington ist, dann sieht man das Bild von Kennedy, also jeder Präsident hat da ja ein Bild hängen und er ist der Nachdenkliche, der also den Kopf so runterhält und die Hand am Kinn hat und einfach über die Zukunft nachdenkt. Also alles das trägt zum Mythos bei und am Schluss sozusagen seines Lebens wird der Mann umgebracht.
Ja.
So.
Eine bessere Legende kannst du überhaupt nicht gestrickt kriegen. Genau.
Und dann kommt eben dazu, dass der war noch nicht unter der Erde. Da gab es schon Verschwörungstheorien ohne Ende, wie das alles zusammenhängt da in Dallas. Mhm. Dann kriegten wir einen Prozess vorgesetzt, der derartig abenteuerlich war, dass man sagte, das ist alles Mumpitz. Also mein Beispiel für die Abenteuerlichkeit ist immer diese Kugel, die achtmal abgebogen ist.
Aber ist das wirklich so? Also ich hab nicht tief genug reingeguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe aber vor vielen Jahren, da gab es mal eine Spiegel-Titelgeschichte auch zum Thema Verschwörungstheorien. Das war so im Nachgang von 9/11 oder sowas, ein, zwei, drei Jahre später. Und da habe ich damals für meine Radiosendung den, wie nennt man das, wenn mehrere Leute an so einem Bericht beteiligt sind, an so einer Geschichte beteiligt sind, den Chefschreiber, den Artikelautor oder sowas, den habe ich interviewt und zwar sehr, sehr ausführlich zu Verschwörungstheorien, zu allem Möglichen. Mhm. Und den habe ich halt auch gefragt, wer hat John F. Kennedy erschossen? Und der sagte, ja, Lee Harvey Oswald. Mhm. Das ist jetzt so meine Referenz. Kann Lee Harvey Oswald das wirklich nicht alleine gewesen sein? Also ist es so unwahrscheinlich, dass man davon ausgehen muss, dass jemand anders mitgeschossen hat?
Also für mich gibt es drei Punkte, wo ich sage, dass, aber die gibt es auch bei 9/11. Also es gibt zum Beispiel der eine Punkt, dass alle übereinstimmend sagen, das Gewehr, mit dem Lee Harvey Oswald geschossen hat, das kann man so schnell nicht nachladen. Das ist, keine Ahnung, jetzt technisch weiß ich das nicht, aber jedenfalls, da musst du ein derartiger Weltmeisterschütze sein, das gibt es überhaupt nicht. Das zweite ist, wenn du den berühmten Zapruder-Film dir anschaust, der ist auch, glaube ich, bei YouTube bestimmt zu sehen, dann meine ich mich zu erinnern, dass Kennedy einmal nach vorne und einmal nach hinten fällt, nachdem er getroffen wurde. Das bedeutet, er ist einmal von vorne und einmal von hinten angeschossen worden. Das ist für mich der zweite Punkt. Das kann auf keinen Fall Oswald gewesen sein, weil der war ja hinter ihm. Also er hat ihn ja in den Hinterkopf geschossen. Und das dritte ist, wo ich sage, ja, ist irgendwie komisch, ist diese Kugel, die dann also vor Gericht geradezu mit einer Kinderzeichnung. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Du erinnerst dich, wie George Bush Jahrzehnte später den Irakkrieg irgendwie versuchte darzustellen mit so
mobilen Chemiewaffen.
Genau, Chemiewaffen im Weltsicherheitsrat.
Wo selbst Joschka Fischer nicht mehr eingeknickt ist.
Genau, ja. Colin Powell musste das da vertreten, sein Außenminister, und alle haben sich gesagt, du hast einfach einen an der Waffel. Okay, so, also diese Kugel sei achtmal abgebogen und dann irgendwann im Bein eines Menschen stecken geblieben, der da vorne saß, also vermutlich eines Bodyguards. Mhm. Da muss ich dann sagen, gut, das kann so nicht sein. Und dann wird der Mann, also Lee Harvey Oswald, selbst erschossen von Jack Ruby. Ja. Jack Ruby sitzt dann im Knast, stirbt am Krebs. Es melden sich dubiose Exilkubaner, es melden sich Menschen, die also feststellen, dass die Fotos, die also von Lee Harvey Oswald rumgeistern, Fotomontagen sind. Das ist tatsächlich so, das kann man so an falschen Schatten und all so im Kran sehen, das ist so. Also es gibt sehr viele Fragen. So, und ob dann am Ende rauskommt, dass der Harvey Oswald das doch alleine war, das kann ich nicht beurteilen.
Okay.
Aber ich weiß natürlich, dass die Legendenbildung noch stärker wird, wenn eben der Name Kennedy dazukommt. Ja. Überleg mal, was mit dieser Familie passiert ist. Ja, es dauert nicht lange, dann wird sein Bruder erschossen, der war sein Justizminister und sollte dann sozusagen anstelle von Lyndon B. Johnson, der Vizepräsident von Kennedy war und dann natürlich vereidigt wurde, als Nachfolger. Also er sollte sozusagen Lyndon B. Johnson beerben. Du hast Dramen in dieser Familie bis zum heutigen Tage. Also Enkel und Neffen und was weiß ich, alle sind sie tot.
Und ich habe eine Verschwörungstheorie, auf die man das alles zurückführen kann.
Gerne.
Während du nämlich erzählt hast, habe ich mal nachgeguckt, woher die Familie Kennedy ihr Vermögen hat. Mhm. Es sieht danach aus, als hätte John F. Kennedys Vater, wie hieß er, jetzt muss ich mal gerade, Joseph Patrick Kennedy, seine erste Million, beziehungsweise seine ersten Millionen durch eine sehr clevere Aktienspekulation verdient. Ja. Und im Übrigen durch Alkoholschmuggel während der Prohibition.
Ja,
das heißt, es kann sein, dass diese Familie schon seit Generationen die falschen Freunde mit sich rumschleppt.
Ja, das wird
damit wäre dann die Mafia-Theorie für JFK.
Also wir können da jetzt Stunden, wir können auch mal eine Sendung über die Aluhüte machen. Ja, das macht sehr viel Spaß und das ist auch wirklich toll, weil man da ganz viel rumfantasieren kann und sich damit auch mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja auch mal ganz toll. Mhm. Also ich weiß es nicht. Klar ist nur, dass eben das Ende seines Lebens sozusagen diese Mythenbildung eben noch weitergetrieben hat. Und wenn du mal ins Zeitungsarchiv gehen würdest und Zeitungen und Zeitschriften in den Tagen nach der Ermordung durchblätterst, dann siehst du überall ganzseitige Porträts von dem Mann. Mhm. Du siehst eine Heldenverehrung in der Presse. Das Begräbnis ein paar Tage später war also ein Weltereignis. Und
hat es dabei danach nie wieder so gegeben, oder? Ich überlege gerade.
Also eine derartige Verehrung für einen einzelnen Menschen in dem Ausmaß auf der ganzen Welt, also abgesehen
von Ostblock,
kann ich mich jetzt so nicht erinnern.
Mandela vielleicht?
Ja, Mandela wäre sowas gewesen. Johannes Paul II. Ist auch so einer gewesen, wo sie sich verbeugt haben hinterher. Aber so eine Figur, die so wirklich übergreifend so bedeutend gewesen sein könnte, sagen wir es mal vorsichtig. Ja. Denn tatsächlich, muss man sagen, war er politisch völlig unbedeutend. Ja, es ist innenpolitisch in Amerika nichts von ihm bewegt worden.
Naja, Entschuldigung, das Apollo-Programm, das hat er immerhin angeschoben. Ja,
er hat eine Rede gehalten, die das dann angeschoben hat, aber er hat nichts gegen die Rassentrennung getan, obwohl er hat es verbal immer gemacht, aber tatsächlich nichts dazu beigetragen. Das im Übrigen ist dann erst durch Lyndon B. Johnson passiert, der ein ziemlich rauer Texaner war. Mhm. Und es fallen tatsächlich Analogien ein zu Barack Obama, der auch in der Welt sehr beliebt war, wobei auch das Ehepaar sehr beliebt war.
Ja.
Aber wenn du dir jetzt anguckst, was er hinterlassen hat, dann sind eben doch die meisten Kommentatoren sich einig, dass das innenpolitisch in Amerika selber
nicht so toll war.
Und auch außenpolitisch muss man auch sagen, er hat entgegen, ich sag mal, der Wirkung, die er nach außen gehabt hat, sehr wohl die militärische Karte gezogen.
Ja.
Er hat sehr viele Drohnen durch die Gegend geschickt und sehr viele Raketen abgefeuert. Also es ist jetzt nicht so, dass der George Bush, also sein Vorgänger, sozusagen der Böse war und er der Gute.
Nee.
Also insofern muss man das ein bisschen auseinanderhalten und wir hier im Westen, ich sage jetzt mal wir in Deutschland, wir haben so ein bestimmtes Amerika-Bild und dieses Amerika-Bild ist eben durch Barack Obama wieder sehr ins Glorifizierende und ins Tolle gegangen.
Ja, das ist halt so das Amerika-Bild der Fernsehserien der 70er, 80er, 90er Jahre, wo es immer irgendwie, alles ist irgendwie schick, alles ist irgendwie,
Aber der war ja auch nett, also der Obama ist ein netter Typ, der hat eine tolle Frau, die also auch nett ist und der hat schnuckelige kleine Kinder gehabt, die immer mit auf den Bildern erschienen. Und wenn du dir jetzt diesen Typen da anguckst, der da auf dem Stuhl sich im Oval Office dicke macht, dann denkst du, da kriegst du den Brechreiz. Ja. So, und das war im Prinzip immer so. Also wenn wir mal von Kennedy mal Richtung unsere Zeit gehen und mal so Revue passieren lassen, was da für Burschen auf dem Stuhl saßen im Oval Office, da kommt erstmal Richard Nixon. Ja, der Typ ist über Leichen gegangen und ist im Grunde genommen tatsächlich das Kontrabild zu Kennedy. Also Nixon
der ist sowieso der Gegenentwurf zu jeglichem Anstand gewesen, Nixon. Ne?
Also nur warte mal, also jetzt kommt hier Donald Trump, das ist ja auch ein Gegenentwurf. Also
das ist der
Nixon hat den...
Donald Trump ist so, wenn es um Anstand geht, das ist so, da kommt dann immer mir Karl Kraus in den Sinn. Es gibt Dinge, die sind so falsch, dass noch nicht mal deren absolutes Gegenteil richtig ist. Also Donald Trump bewegt sich so außerhalb, finde ich, aller Kategorien von Anstand.
Ja, das ist stimmt.
So, weißt du, da kannst du das sagen, stimmt. So Kennedy, Obama, anständige Leute, haben politisch nicht viel erreicht. Nixon, Reagan, ja, waren auch das Gegenteil von Anstand, haben innenpolitisch vielleicht was erreicht, also Reagan mit Sicherheit, auch wenn ich das sehr, sehr fragwürdig
finde,
was
er erreicht hat. Absolut, aber, ich wollte gerade sagen.
Aber ist Trump Punkt. Ist so, der ist mit ja, nichts vergleichbar, der ist einfach die Steigerung von allem, was schlecht sein kann am Menschen.
Ja, reg dich bitte nicht auf, nicht aufregen.
Irre, ich reg mich, du hast noch nie mitgekriegt, wenn ich mich aufrege, fällt mir immer wieder auf.
Ich verstehe. Nein, aber wir werden am Schluss der Amtszeit von Donald Trump ein Resümee ziehen, das werden andere Leute machen, wir werden das dann lesen und dann wird wahrscheinlich rauskommen, dass er innenpolitisch sehr viel mehr bewirkt hat.
Absolut.
Und tatsächlich in Amerika ganz anders gesehen wird als wir. Wir finden den Typen einfach unerträglich, das ist ja auch so, aber wenn du seine politische Leistung in Anführungsstrichen siehst, dann wird er ganz anders wegkommen als eben zum Beispiel John F. Kennedy oder eben auch Barack Obama. Und wir dürfen nicht vergessen, dazwischen gab es noch Bill Clinton. Der war so eine Mixtur. Der war hier auch sehr beliebt. Der hat aber in Amerika auch sehr viel erreicht. Ja, das war der Typ mit dem Jobwunder.
Ja.
Dem kam natürlich zur Hilfe, dass dann McDonald's und Co. An den Start ging und man überall Billigjobs hatte und Einpacker und ähnliche Jobs. Das hat genau, er
alle gemacht. Hatten Arbeit, aber die meisten genau. Von denen haben in ihren eigenen Autos gewohnt, die sie auf Pump gekauft haben.
Ja. So ist das. Und, das muss man. Aber es ist sehr differenziert und sehr schwierig von außen zu betrachten. Das ist auch immer, die Amerikaner leben anders als wir. Sie haben andere Prioritäten als wir und sie beurteilen das wirklich anders, wie es ihnen geht oder wie, ich sag mal, wie ihre persönliche Lage ist. Und wenn wir sagen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, dann sagen die, nö, ist doch vielleicht ganz gut. Also man muss da wirklich auch vorsichtig sein und man muss eben auch vorsichtig sein, finde ich jedenfalls, bei dem berühmten Amerika-Bild. Es hilft überhaupt nichts zu sagen, die haben uns aus der Scheiße gezogen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist zwar faktisch richtig.
Ja, aber das war ein anderes Amerika mit dem.
Das war ein anderes, aber sie haben es auch nicht ohne Eigennutz gemacht. So, richtig. Das war ein Geben und Nehmen und das hatte einen Sinn und das hat funktioniert und wir beide haben davon profitiert, weil wir sind danach geboren und bei uns geht es immer noch besser.
Also gehabt.
Wir haben die Fresse zu halten und zu sagen, alles super. Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht sagen, nur weil George Bush da war und Richard Nixon und jetzt Donald Trump. Dazwischen gab es im Übrigen noch Jimmy Carter, den überhaupt keiner mehr auf der Reihe hat.
Jimmy Carter, was die wenigsten vermutlich wissen, was ich auch lange Zeit nicht wusste. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Fantasyland. Ist von einem amerikanischen Autor, der erklärt, wie es kommen konnte, dass Amerika kollektiv den Verstand verloren hat, was sehr, sehr schönes Buch ist. Er führt das zurück auf die Einwanderer. Er sagt, damals sind Leute eingewandert, die schon nicht alle Tassen im Schrank hatten und das hat sich fortgesetzt und potenziert. Irres Buch.
Ja,
ich weiß leider gerade.
Und Stoiber jetzt auch.
Warum ich weiß,
es war ja nicht mehr die CSU gewählt, es ist an den Preußen.
Genau, sowas. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Autor heißt, fällt mir gerade nicht ein.
Ja.
Ich empfehle dringend, wenigstens Interviews mit dem zu hören. Der ist jetzt mehrfach interviewt worden, unter anderem bei The Atlantic, aber auch im Deutschlandfunk Kultur gab es was.
Okay.
Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo kamen wir
das
jetzt
macht
her?
Nichts.
Ach so,
das
genau, Carter. Gesagt, genau. Jetzt tun alle immer so, Jimmy Carter der war ja ein völlig normaler Mensch und so. Man darf nicht vergessen, Jimmy Carter hat gesagt, er habe ein UFO, ein außerirdisches Flugobjekt, genau. Aus der Nähe gesehen.
Ja.
Und keiner wäre auf die Barrikaden gegangen gegen so einen Schwachsinn.
Ja. Naja, also wer weiß, vielleicht hat er ja wirklich ein UFO gesehen, nicht? Wir können das ja auch weitertreiben. Nein.
Also, stimmt. Wer weiß, warst du dabei?
Wer weiß, genau. Also ich will ja auch gar nicht, ich will einfach nur in Erinnerung rufen, dass immer dann, wenn, je nachdem, wer da auf dem Sessel sitzt im Oval Office, schwanken sozusagen die Gefühle zu Amerika. Und das ist natürlich dummes Zeug. Das Land ist nach wie vor eine Wundertüte. Es gibt total tolle Menschen dort, die hilfsbereit und freundlich sind. Und es gibt eben auch Rednecks und Idioten, mit denen kann man es an die aushalten. Und da würde ich jetzt einfach mal, um es auf die richtige Schiene zu setzen, sagen, das gibt es bei uns eben auch. Also insofern finde ich, sollte man das Amerika-Bild nicht von irgendwelchen Präsidenten abhängig machen. Aber leider, da die so außerordentlich prominent dann immer werden, hängt natürlich sehr viel davon ab. Und im Moment kann ich mir auch nicht vorstellen, amerikanischen Ketchup zu essen, weil ich einfach nicht will, dass diese Hannisse da weitermachen. Ja? Also insofern, ist es, aber das ist natürlich auch Quatsch, ich gebe zu. Aber,
ja, natürlich ist das Quatsch. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal in die USA reisen. Ich würde gerne New York mir mal angucken und Los Angeles würde ich gerne. Also so die Städten, mit denen ich in die Orte meiner Jugend in den USA, ne? Das sind ja dann so Klassiker. Klassiker. New York, Miami,
Detroit. Aber dann bereite dich auf eine lange Einreise vor, weil das ist mittlerweile sehr schwierig geworden. Also
ja, und ich traue mich ehrlich gesagt kaum dahin. Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Also das ist so, wo ich denke, oh mein Gott, so oft wie ich Donald Trump auf Twitter gedisst habe schon, wer weiß, was mir da passiert, wenn ich einreise, beziehungsweise ob ich dann nicht wieder direkt zurück. Wie ist das eigentlich? Weißt du das? Wenn einem die Einreise verweigert wird, wie kommt man denn eigentlich nach Hause?
Du wirst direkt wieder zurückgeschickt. Flugzeug dreh dich um und fahr wieder zurück.
Und wer zahlt das?
Ja, du hast ja ein Rückfahrticket.
Ja, ja, aber das ist ja meistens
umgebucht.
Okay.
Das, also da bin ich ziemlich sicher, dass das für dich kostenfrei ist. Die schmeißen dich einfach raus.
Aha. Ja, dann lass es vielleicht doch irgendwann mal drauf ankommen.
Ja, also schön ist das sicher nicht, aber das wird auch nicht passieren. Also das ist jetzt nicht so. Also ich glaube immer, dass es der Extremismus ist eher verbal, und wenn du dann letzten Endes dahin kommst, dann ich habe meinen Personalausweis vergessen, als ich in den Flieger gestiegen bin. Also ich merke das am Flughafen, es war zu spät, um zurückzufahren, ihn zu holen. Normalerweise ist dann Schluss, weil die dich so. Und dann habe ich gesagt, Leute, was mache ich jetzt? Ich muss da hin, und ja, dann gehen sie mal zur Polizei, und dann machen sie hier, machen sie da, und dann sagen die dir irgendwie, hier kriegst du jetzt einen Zettel von uns, und da steht drauf, wo du wohnst, und dann hältst du den vor, und dann sagen die auch, komm, fahr. Also das, ja, was soll das denn? Also insofern, man muss das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ich finde, wir sollten uns jetzt auch nicht über den Mann so viel aufregen, da im Weißen Haus. Klar, er zerstört mehr, als er aufbaut, jedenfalls für uns in der Welt. Aber wahrscheinlich gibt es eben viele Leute in Amerika, die das gut finden, was er macht. Sonst würde er auch nicht gewählt werden, und sonst wäre er ja bei den Midterms auch richtig baden gegangen. Mhm. Also man muss das wirklich ein bisschen vorsichtig sehen und einfach das Land auch nach anderen Kriterien beurteilen, als nach dem, wer gerade Präsident ist.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. Dezember 2018, denn da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.